Herzlich willkommen hier bei Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Wir haben es im Podcast bereits einige Male besprochen. ADHS kommt selten allein. Es gibt unterschiedliche Begleiterkrankungen, die häufig im Zusammenhang mit ADHS auftreten können. Über so eine Begleiterkrankung, so eine Komorbidität, sprechen wir auch in dieser Ausgabe. Bei dieser Erkrankung war ich allerdings überrascht, dass hier ein Zusammenhang zwischen ADHS und ihr besteht. Adipositas heißt diese Erkrankung. Es ist, so sagt es Wikipedia, eine chronische Ernährungs- und Stoffwechselstörung. Was genau hinter diesem Zusammenhang steckt und was wichtig ist, das habe ich mit Dr. Wolfgang Köhmen, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Neonatologe und Diabetologe, der in eigener Praxis in Essen niedergelassen ist, besprochen. Los geht's mit der Definition, was Adipositas überhaupt ist.
Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, macht es sich da einfach mal ganz einfach und definiert eine Adipositas im Erwachsenenalter nach dem BMI, also dem Body Mass Index. Mhm. Das ist einfach nur der Quotient aus dem Körpergewicht oder Körpergröße zum Quadrat. Mhm. Ab einem BMI von 25 spricht man dann von Übergewicht. Ab einem BMI von 30 spricht man von Adipositas. Mhm. Sie merken schon, hier gibt es keine Differenzierung nach Geschlecht oder Alter. Mhm. Bei Kindern und Jugendlichen ist man da ein bisschen genauer und haben da getrennte Kurven für Jungs und Mädchen und auch altersentsprechende Perzentilwerte. Und wir definieren Übergewicht ab der 90. Perzentile und die Adipositas oberhalb der 97. Perzentile.
Okay.
Für Spezialisten ist aber eigentlich die Fettverteilung bedeutsamer als der BMI. So ein muskelbepackter Sportler kann natürlich auch einen höheren BMI haben, ohne Übergewicht zu sein. Aber die Fettverteilung ist nicht so gut messbar, deshalb verwenden wir heute fast nur noch den BMI.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, weil wie gesagt, wenn ich jetzt sehr viel trainiere, habe ich natürlich Muskelmasse. Das ist aber stoffwechselneutrales bzw. in Anführungsstrichen positive Masse. Und dann gibt es ja auch noch eine Fettverteilung, weil das Fett, je nachdem wo es liegt, eben Einfluss auf den Stoffwechsel hat oder eben nicht. Darüber werden wir bestimmt auch noch sprechen. Jetzt haben Sie die Kinder und Jugendlichen ja angeführt, dass wir da genauer hinschauen. Sie sind Pädiater, aber nicht nur, sondern eben auch Diabetologe. Das heißt, Stoffwechselerkrankungen spielen in Ihrer Praxis eine große Rolle. Bleiben wir beim Adipositas. Sie haben gesagt, da gibt es eine genauere Definition bei Kindern und Jugendlichen, geschlechtsspezifisch auch aufgesplittet. Wie präsent ist denn das Thema überhaupt in Ihrer Praxis? Wie werden Sie damit konfrontiert?
Zunächst mal als Pädiater ist natürlich der Schwerpunkt. Bei uns liegt er auf der Prävention, also den Vorsorgeuntersuchungen. Und da gehört so eine Gewichts- und Längenmessung bei jeder Vorsorge dazu, genauso wie eine Beratung über Ernährung oder körperliche Aktivität. In meiner Praxis natürlich noch ein bisschen spezieller. Wir machen auch Interventionsstudien mit. Aktuell ist die Adipositas nochmal stärker präsent, vor allem seit der Corona. Wir sprechen als Kinder- und Jugendärzte auch von einer stillen Pandemie. Mhm. Also in heutiger Zeit haben die meisten Menschen ja weniger Zeit, sich ein gesundes Essen zu bereiten. Man bevorzugt so Fastfood, schnell, billig und alles, was schnell und überall verfügbar ist. Klar, aufgrund der hohen psychosozialen Belastung, der reduzierten Lebenserwartung und der hohen ökonomischen Folgen kann das Thema Adipositas natürlich nie hoch genug angesetzt werden. Mhm. Wir werden auch in meiner Praxis häufiger Patienten vorgestellt zum Ausschluss eines metabolischen Syndroms oder eines sogenannten Prädiabetes, also einer gestörten Zuckertoleranz als Vorstufe zum Diabetes. Und die Patienten werden auch immer jünger und sind nicht nur junge Erwachsene oder Adoleszente. Und deshalb sollte man in solchem Fall natürlich auch ziemlich konsequent schon handeln. Man weiß nämlich, dass die meisten Kinder, die übergewichtig sind oder adipös sind, das auch als Erwachsene bleiben. Okay. Genauso wie ADS wächst sich so eine Adipositas halt einfach nicht aus und führt zu den alarmierenden Zahlen, die wir aktuell haben. Weshalb das Thema aber möglicherweise in vielen Praxen nicht so präsent ist, ist die Tatsache, dass die Adipositas in unserer Gesellschaft ja gar nicht als Erkrankung angesehen wird. Ja. Nicht als etwas angesehen wird, was zu einem großen Teil in die Wiege gelegt wird, also wofür der Betroffene allein gar nichts kann oder allein verantwortlich ist, sondern es wird oft als Erziehungsfehler bezeichnet, als sei man ein schlechter Mensch, zwar könne, ja, aber nicht wolle, einfach nur faul und nachlässig.
Ja, genau.
Und erst die Folgeerkrankung, die Sie angesprochen haben, wie Adipositas, Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, also die Folgeerkrankungen, die werden dann als Erkrankung angesehen, die werden dann auch behandelt, aber natürlich oftmals schon zu spät. Mhm. Und das sehe ich auch genauso bei Adipositas. Sie wird auch nicht als eine Erkrankung angesehen, die man gut behandeln kann. Sie wird oft als erfundene Erkrankung dargestellt, als Faulheit, schlecht erzogen. Dabei ist ADS auch eine organische Erkrankung. Es ist nämlich auch eine Stoffwechselerkrankung, nämlich des Dopaminstoffwechsels im Gehirn.
Okay.
Und das Gehirn, das ist auch nur so ein Organ, wie Leber, Niere und alles andere. Alles, was da oben im Kopf abläuft, ist alles nur Chemie, Physik, Biologie und die Organe stehen miteinander in Verbindung. Deshalb bin ich immer dafür, dass beides, auch die Adipositas, entstigmatisiert werden sollten. Als Erkrankung angesehen worden, bei denen vor allem die Gene eine bedeutende Rolle spielen, also etwas so 60-80%. Und beide Erkrankungen kann man wirksam therapieren. Die meisten Gene, die zur Übergewichtsführung spielen, im zentralen Nervensystem bei der Appetitregulation eine Rolle. Mhm. Deshalb gibt es auch die Überlappung zwischen den Symptomen einer ADS, worüber wir ja heute sprechen werden.
Ich versuche mal ganz kurz für mich nochmal zusammenzufassen. Ganz klar, Adipositas, Vorstufe Übergewicht, das ist nicht, hat nicht was mit einem schwachen Willen zu tun, sondern es ist eine Erkrankung, die einen hohen Impact auf unser gesamtes System hat, weil Sie haben ja die Folgeerkrankung skizziert, die für die Betroffenen natürlich eine hohe Last sind, die aber natürlich auch für ein Gesundheitssystem eine hohe Last darstellen und damit ist Prävention hier wichtiger in der Nähe. Jetzt haben Sie gleichzeitig gesagt, und das bringt mich dann gleich auch zu meiner nächsten Frage, wir sollten auch ADHS als eine Art in Anführungsstrichen somatische Erkrankungen ansehen oder vielleicht anders frame, weil auch die entsteht ja in einem Organ, nämlich dem Gehirn. Hier scheint es also einen Zusammenhang zwischen ADHS und Adipositas zu geben, was ja auch im Gehirn, wenn ich sie richtig verstanden habe, seinen Ursprung hat. Das, unser Hungergefühl wird eben da gesteuert.
Genau.
Schauen wir auf Studien, dann zeigt sich ja tatsächlich ein Zusammenhang zwischen ADHS und Adipositas, der nebenbei bemerkt, als ich jetzt in der Vorbereitung der Sendung mit Menschen darüber gesprochen habe, dass es diesen gibt, immer für Überraschung gesorgt hat. Studien zeigen, dass die Prävalenz bei Menschen mit ADHS im Erwachsenenalter um 70% höher ist für eine Adipositas und bei Kindern um 40% höher für Menschen mit ADHS eine Adipositas zu kriegen im Vergleich zu Menschen ohne ADHS. Das klingt wahnsinnig hoch, die Zahl, finde ich. Also auch bei Kindern und Jugendlichen 40% ist es eine Menge. Wenn Sie jetzt in Ihre Praxis schauen, können Sie dem zustimmen? Also erleben Sie das auch in der Praxisrealität?
Ja, also zum einen habe ich auch zuerst gesagt, oh, die Zahlen erscheinen mir sehr hoch.
Ja.
Also das typische Bild, was wir von einem ADS haben, ist ja so der hyperaktive, eher schlanke Junge.
Genau.
Der verbraucht zu viele Kalorien, kann nicht still sitzen beim Essen und aufessen. Und ich sehe natürlich auch viele Patienten mit ADS und einem niedrigen Gewicht. Allerdings stimmt das oftmals nur für das Kindesalter. In aller Regel sehen wir die Adipositas typischerweise erst bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen mit ADS. Mhm. Also dann, wenn die Hyperaktivität so ein bisschen verschwindet. Und die Aufmerksamkeit schön bleibt, also so Stichwort so dattelnde Couch-Potato. Mhm. Und gerade dann, wenn das ADS in diesem Alter noch nicht diagnostiziert wurde oder wegen mir auch nicht ausreichend behandelt wurde. Die von Ihnen zitierten Daten stammen ja aus der Meta-Analyse von Samuel Cortesi. Und interessanterweise gab es da eine Untergruppe, nämlich die der medikamentös behandelten ADS-Patienten. Mhm. Die hatten übrigens kein erhöhtes Übergewichtsrisiko.
Okay.
Allerdings in der Adoleszenz wird die Adhärenz zur Therapie schlechter. Oftmals ist auch die Wirkdauer der Medis zu kurz. Das führt dann zu unkontrolliertem Essverhalten am späten Nachmittag. Oder die Therapie wird sogar beendet. Und dann kommt es natürlich als Rebound zu einer Gewichtszunahme. Dann kommen die Patienten erst wieder als Erwachsene in die Arztpraxis und man denkt, ja, so übergewichtig wie der ist, der kann doch keine ADS haben. Also deshalb denke ich, dass die Zahlen zum anderen auch eher gering sind.
Okay.
Wenn man das mal aus der anderen Richtung sieht. Also werden Adoleszenten in meiner Praxis vorgestellt mit Adipositas und Diabetes mellitus Typ 2, dann berichten mir die Patienten sehr oft von Symptomen einer ADS im Kindesalter, noch bevor sie dann übergewichtig wurden. Mhm. Und wenn man dann die Diagnostik durchführt, stelle ich in meiner Praxis fest, dass fast mehr als die Hälfte wirklich eine ADS haben. Vor allem dann auch nochmal die Mädchen, bei denen das bisher noch nicht diagnostiziert worden ist, die jetzt in der Pubertät erst ihre Symptome nicht mehr kompensieren können und dann übergewichtig werden.
Okay. Sie sagen, die Zahlen sind wahrscheinlich sogar noch höher. Hier haben wir eigentlich noch viel zu wenig diagnostizierte ADHSler, wenn wir die Prävalenz uns in der Gesellschaft angucken. Das haben wir hier im Podcast auch schon angesprochen. Ich möchte jetzt nochmal zurück kurz springen. Sie haben ja schon ein bisschen skizziert, warum es so einen Zusammenhang geben kann, weil sowohl das Hungergefühl im Gehirn geschaltet wird, in Anführungsstrichen, und auch ADHS ein neurologisches Syndrom ist. Gibt es denn hier schon tiefergehende Erkenntnisse, Verständnisse, die diesen Zusammenhang noch weiter erklären können? Wo stehen wir da?
Da gab es in letzter Zeit enorm gute Forschungsergebnisse. Also wie gesagt, zu Beginn nochmal, es gibt so eine Überlappung der Gene, die zu Übergewicht führen und die zu ADS führen. Also die gleichen Gene, die zu ADS führen, führen in anderen Organen als im Gehirn zu Adipositas, zu anderen körperlichen Erkrankungen wie Asthma, Allergien, Autoimmunerkrankungen.
Okay.
Neurobiologische Forschung haben gezeigt, dass das dopaminerge System offensichtlich dabei eine Schlüsselrolle spielt, sowohl bei ADS als auch bei Adipositas. Es gibt also gemeinsame biologische Faktoren der beiden. Bei beiden sind Hirnareale gemeinsam betroffen. Diese Dopamintransmitterstörung, wie ich die erstmal nennen will, ist ursächlich für eine Störung der Exekutivfunktion des Belohnungssystems und der inhibitorischen Kontrolle, also der Impulshemmung. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel, die Störung der Exekutivfunktion, also des planvollen, an die Situation angepassten seriellen Handels. Also zum Beispiel, wenn wir um 18 Uhr Abend essen wollen, ne? Was müssen wir tun? Wir müssen möglicherweise schon eine Stunde vorher anfangen, die Mahlzeit zuzubereiten. Wir müssen entscheiden, was wir kochen und essen wollen, schauen, was alle Zutaten vorhanden sind, müssen warten, bis alles fertig ist, bevor wir uns dann hinsetzen und essen. Das kann für jemanden mit ADS schon schwierig sein. Seine Impulsivität führt dazu, dass er jetzt sofort essen will. Er greift dann zu Pizza oder Fastfood, schlingt es schnell herunter und hat damit viele schnell wirksame Kohlenhydrate und reichlich Fett verspeist. Auch die Ritualisierung fällt dem ADSler immer schwer. Also Mahlzeiten werden nur unregelmäßig eingenommen, keine gemeinsamen Mahlzeiten, Frühstück wird geskippt. Rohkostessen ist viel zu anstrengend, oft wird spät abends oder nachts gegessen. Die fehlende Motivation bei ADS erschwert natürlich auch die Adhärenz zur Diätbehinderung oder sportlicher Aktivität und ist die Ursache für die schlechten Langzeitergebnisse diverser Übergewichtsschulungsprogramme. Nehmen wir als nächstes zum Beispiel auch die Störung des Belohnungszentrums. Normale Mahlzeiten führen bei ADS nicht zu einer ausreichenden Belohnung. Es müssen große, hochkalorisch, oft süße Mahlzeiten sein. Alles nur, was gut schmeckt.
Ja.
Um das unterempfindliche Belohnungssystem bei ADS ausreichend zu aktivieren. Der ADSler macht ja all das, was er gern macht, sehr gut. Auch so beim Essen, verliert aber die Kontrolle dabei. Nehmen wir das Beispiel der gestörten Impulshemmung. Es fällt uns allen hier schwer, zum Beispiel nur ein kleines Stückchen Schokolade zu essen. Schwupps, ist die ganze Tafel weg. Das passiert bei einer Störung der Impulskontrolle nur häufiger. Oder bei einem leckeren Donut einfach mal Nein zu sagen, fällt bei ADS auch schwer. Im Englischen spricht man da übrigens sehr interessant von der Seafood-Diät. Wissen Sie, was das ist?
Nee.
Also, wenn die ADSler etwas zu essen sehen, essen sie es. Seafood-Diät.
Okay.
Das eigene Essverhalten kann da kaum kontrolliert werden.
Okay.
Bei ADS gibt es ja sogenannte Wahrnehmungsstörungen oder eine erhöhte Ablenkbarkeit. Diese Wahrnehmungsstörung führt zu einer gestörten Wahrnehmung von Hunger und Sättigung. Wenn der Patient etwas gerne isst, weil es schmeckt, braucht er einen stärkeren Reiz, ein Völlegefühl, um mit dem Essen aufzuhören. Wir kennen das auch aus der Kindheit, wenn die Augen größer waren als der Bauch. Manchmal aber auch vergessen die Patienten einfach zu essen, wenn sie gerade am Zucken sind oder etwas anderes Interessantes machen. Dann essen sie anschließend umso mehr und vor allem schnell. Und die rasche Zufuhr schnell wirksamer Kohlenhydrate fördert die Fettgewebsbildung als Energiespeicher, dann einfach so als Vorsorge für die nächste Hungersnot beim nächsten Computerspiel. Manchmal essen sie auch unbemerkt beim Fernsehen und zählen das nicht als eine Mahlzeit. Die Kalorien laufen da unter dem Radar. Zu ADS gehört auch meiner Sicht auch die bedeutende Emotionsregulation. Emotionale Faktoren führen bei vielen Menschen dazu, mehr zu essen. Eine große Kugel Eiscreme nach so einem stressigen Tag als Belohnung, wer kennt das nicht? Ja. Bei Menschen mit ADS kommt das aber täglich vor. Der ADS-Patient hat Schwierigkeiten mit der Emotionsregulation, was zu Essattacken führt im Sinne von Frustessen. Essen als Stressregulation, als eine Form der Selbstmedikation. Und damit sind wir wieder beim Thema Sucht. Wir wissen aus dem vorherigen Podcast, dass ADS-Patienten insbesondere wenn nicht oder unzureichend behandelt, dass sie zu einer Entwicklung einer Suchterkrankung neigen. Es gibt zum einen substanzgebundene Süchte, Alkohol, Nikotin, Cannabis, wirkt alles im Gehirn. Das häufigste Suchtmittel, was man überall kaufen kann, so ein weißes Pülverchen. Ich würde jetzt nur gerne wissen, was unsere aufmerksamen Zuhörer gerade jetzt denken. Ich meine mit diesem weißen Pülverchen, ich meine Zucker.
Ja.
Zucker ist eine Droge, wirkt im Gehirn, führt zu einer Dopaminausschüttung. Mhm. Adipositas ist somit nichts anderes als eine Suchterkrankung. Bei Adipositas sind also die gleichen neuronalen Zentren betroffen, vor allem die dopaminabhängigen Zentren wie bei ADS und bei allen Formen der Sucht. Dafür spricht auch das zeitgleiche Auftreten von ADS und Essstörungen, ja, zum Beispiel Bulimie oder der Binge-Eating-Disorder, die meist auch mit einer Adipositas als Folge einhergehen.
Jetzt rattert mein Gehirn, weil Adipositas ist ein Risikofaktor, das haben Sie auch schon angeführt, für kardiovaskuläre Folgeerkrankungen, das ist bekannt. Also im schlimmsten Fall ein Schlaganfall, Myokardinfarkt, Herzinfarkt. Es können Stoffwechselentgleisungen dazu kommen, also sprich Typ-2-Diabetes, das haben Sie gesagt, das geht dann einher und damit erhöht sich das Risiko erneut. Das ist ja so ein regelrechter Teufelskreis, den man eben auch schon bezeichnet in der Medizin, den wir kennen. So, der ist aber ja unabhängig von ADHS existent. Jetzt haben Sie aber ja dargestellt, wie schwierig es ist für den Betroffenen mit ADS, mit ADHS, diese Regulation zu erlangen. Was kann ich denn jetzt als Behandelnder, als Behandlerin tun, als Eltern, vielleicht aber auch als Betroffener, um überhaupt aus dieser Risikospirale rauszukommen? Weil das, ich habe so gerade jetzt ein bisschen von meinem geistigen Auge die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, oh Gott, was kann man denn da tun, wenn die Impulsregulation eben gestört ist? Für mich fällt es ja schon schwer, nur mit einem Stück Schokolade zurechtzukommen.
Also eine Therapie einer Adipositas ist nicht einfach, aber je früher man beginnt, desto besser ist auch die Prognose, aber es ist nicht zu spät. Mhm. Prävention wäre natürlich schön, aber für Eltern und Betroffene ist es zunächst einmal wichtig, sich zu überlegen, so eine feste Struktur des Tages, aber auch der Nacht, sich dran zu halten. Also gehören feste Mahlzeiten dazu, am besten natürlich gemeinsame Mahlzeiten mit der Familie. Wichtig ist ernährungsphysiologisch natürlich auch das Frühstück. Dann konkrete Pläne, was gegessen wird, eventuell auch mit Hilfe einer Ernährungsberaterin. Mhm. Dann ausreichend Zeit für eine Mahlzeit und dabei kein Fernsehen. Also insgesamt bewusstes Essen. Das eigene Essverhalten beobachten und kontrollieren. Dann aber feste Zeiten für Mediengebrauch und sportliche Aktivität, am besten im Verein. Mhm. So vermeidet man auch Langeweile, eine Falle für unkontrolliertes Snacken.
Okay.
Dann ist es wichtig, dass man nicht einer Modediät folgt. Also sich kleine, realistische Ziele setzt besser. Besser ist es auch eine Verhaltensänderung umzusetzen, die man jahrelang beibehalten kann. Also nicht so FDH für 3 Wochen. Mhm. Und man braucht Leute im Umfeld, die mitmachen und einen immer wieder motivieren. Zum Beispiel andere Familienmitglieder oder Freunde. Aber auch das klingt, alles was ich gesagt habe, einfacher, als es in Wirklichkeit ist.
Ja.
Und es hat was mit dem Gehirn zu tun. Deshalb sollten sich Betroffene frühzeitig Hilfe suchen. Beim Arzt, beim Therapeuten. Und dieser sollte das Thema auch ernst nehmen und nicht verharmlosen oder mit dem Kommentar tun, ist weniger oder treiben mehr Sport oder Pädiater sagen, das wächst sich alles aus. Sondern wir müssen da Hilfe anbieten und dabei auch an eine psychische Erkrankung wie ADS denken.
Mhm.
Oft tendieren die Ärzte dazu, eine von den Eltern oder den Patienten berichtete Aufmerksamkeitsstörung oder so eine Motivationsstörung der Grunderkrankung Adiposa zuzuordnen, also durch das Übergewicht zu erklären und übersehen eine mögliche ADHS. Und wichtig ist auch noch bei deinem zeitgleichen Vorliegen einer ADS oder Adipositas, bitte nicht zu lange mit dem Beginn einer medikamentösen Therapie warten.
Hm.
Das Therapieziel ist ja klar und messbar, nämlich eine Reduktion des Gewichtes und damit auch der Risikospirale. Stimulanzen sind nachweislich sehr effektiv, Menschen mit ADS zu helfen, ihr Essverhalten und ihr Gewicht zu regulieren. Stimulanzien führen zu gesunderem Essverhalten, reduzieren Stress und das damit verbundene emotionale Essen.
Okay.
Stimulanzien hemmen nicht den Appetit, wie oft gesagt wird, sondern regulieren ihn.
Mhm.
Wie bei allem müssen sich Menschen mit ADS natürlich stärker anstrengen als andere, um nicht in eine Risikospirale zu kommen.
Jetzt haben Sie es gesagt, Also ganz viele wichtige Tipps. Sie haben es aber auch gesagt, und das finde ich bei diesen, wir nennen es ja Lebensstilmodifikationen, immer einen ganz wichtigen Hinweis. Das ist nicht einfach, sondern das ist für eine Langstrecke, für einen Weg. Aber grundlegend auch wichtig, die ADHS-Therapie, wenn wir es schon diagnostiziert haben und darum wissen, die auch erfolgreich zu implementieren. Ja. Jetzt komme ich zu Ihnen in die Praxis, Herr Dr. Köhm, und bin vielleicht ein Teenager, der eben adipös ist. Ich bin viel in den sozialen Medien unterwegs. Vor einigen Jahren ist für den Diabetes die sogenannten GLP-1-Analoge eingeführt worden. Ein Mittel, das den Zuckerstoffwechsel positiv beeinflusst, und es war eine Spritze, die man bekam. Davon gibt es jetzt neue Generationen, und die haben den wunderbaren Nebeneffekt, dass man Gewicht verliert durch diese Therapie. Und deshalb sind diese Spritzen ja mittlerweile gar nicht mehr als reines Diabetes-Therapiepräparat sozusagen in aller Munde, sondern vor allen Dingen als Abnehmspritze. Und ich habe die sozialen Medien genannt. Viele Stars zeigen das und sagen, hier, ich habe diese Spritze genommen und habe so und so viel Gewicht verloren. Ich komme also jetzt zu Ihnen als adipöser Teenager und sage, Herr Dr. Köhm, das ist ja alles schön und gut, hier regelmäßiges Essen, aber das ist alles viel zu kompliziert. Geben Sie mir doch einfach die Spritze, dann habe ich das mit dem Gewicht doch im Griff.
So einfach ist es zwar nicht, auch wenn ich sagen muss, dass diese Abnehmspritze, wie ich mir das jetzt am besten mal nenne, die wirkt schon echt gut. Okay. Ja, die führt zur Gewichtsreduktion. Damit kann man zum Teil bis zu 15, 20, sogar 25% seines Körpergewichts reduzieren. Wow. Allerdings, was man wissen muss, ist, es wird ja schon lange als Diabetesmedikament eingesetzt. Der Hauptwirkort dieses Medikaments ist nicht die Bauchspeicheldrüse, also nicht die Insulinausschüttung wird verbessert, sondern diese Abnehmspritze verstärkt das Sättigungsgefühl. Ja? Wichtig für jemanden mit einer Wahrnehmungsstörung. Patienten berichten, dass sie mit dieser Spritze das Essen nicht mehr zur Lohne brauchen, dass sie das Essen besser unter Kontrolle haben, bewusster essen.
Okay.
Und bei diesem Medikament kann man das sehr schön sehen, die Überlappung zwischen Adipositas und einer ADHS-Symptomatik. Also auch eine Überlappung der Wirkung von Stimulanzien und der Abnehmspritze, die in ähnlichen Hirnbereichen wirken. Die Appetitreduktion nennt man bei der Abnehmspritze Hauptwirkung, bei den Stimulanzien Nebenwirkung. Ja. Ganz wichtig ist aber auch, dass der Patient wissen muss, diese Abnehmspritze muss man ein Leben lang nehmen und ohne eine Veränderung seiner Verhaltensmodifikation wird es auch nicht klappen.
Okay.
Und ob es bei einer ADHS, man weiß das ja auch von der bariatrischen Chirurgie, die gleichen Wirkprozesse, das GLP-1 wird da nach einer Operation des Magens, einer bariatrischen Operation, ja verstärkt ausgeschüttet. Man weiß aber, dass ADHSler davon weniger profitieren. Also wir kommen da irgendwo nicht dran vorbei, auch an ein ADHS zu denken, wenn wir erfolgreich das Gewicht reduzieren wollen, egal mit welchem Medikament.
Okay. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, weil wir sind ja jetzt auch davon ausgegangen, dass ich weiß, da hat jemand ADHS und Adipositas, aber, und das haben Sie ja auch schon gesagt, es kann natürlich auch sein, dass ich da jemanden habe mit einer Adipositas und das ADHS ist gar nicht diagnostiziert, und ich sollte hier das immer im Hinterkopf haben. Das wäre jetzt sowas für mich schon mal, was ich als Tipp aus Ihren Ausführungen herausziehen könnte. Was ist denn aus Ihrer Meinung nach, ich meine, für Sie in der diabetologischen Schwerpunktpraxis ist dieses Thema natürlich wirklich präsent. Aber was ist Ihnen denn wichtig, was KollegInnen, die uns jetzt vielleicht zuhören, mitnehmen sollten für ihre Praxis, wenn wir auf Menschen mit ADHS und das Risiko Adipositas schauen?
Also ich empfehle grundsätzlich allen Kollegen, die sich um Menschen mit ADHS kümmern, das Risiko einer Adipositas immer im Hinterkopf zu haben. Vor allem auch, wenn das ja bei den kleinen Kindern noch nicht der Fall ist. Vor allem dann, wenn die Eltern oder auch die Geschwister, also wenn es in der Familie schon irgendjemand mit Übergewicht gibt. Wir müssen ja bei ADHS-Therapie alle halbe Jahre Gewicht, Länge, neben Blutdruck und so weiter auch messen. Bei einer unklaren Gewichtszunahme sollte man dringlich nochmal eine Störung des Essverhaltens in Betracht ziehen, auch die körperliche Aktivität hinterfragen und diesbezüglich beraten und motivieren. Gerade in der Adoleszenz, wie gesagt, verschwindet ja die Hyperaktivität. Das kann dann auch eine Gewichtszunahme begünstigen. Oder wenn die Medikation dann nicht mehr ausreichend wirkt. Ja? Also Faktoren wie Lebensweise, wie Ernährung, Sport, Schlaf und Stress sollten wir Ärzte unserer Patienten mit ADS bei unseren Patienten immer im Auge halten und in die Psychoedukation einfließen lassen. Wir müssen auch bedenken, dass eine Adipositas, ja, nicht nur die Folge der ADS-Erkrankung ist, sondern Die Adipositas kann die ADS-Symptome auch verstärken im Sinne eines Teufelskreises, wie Sie es eben auch schon gesagt haben. Also Übergewicht kann dazu führen, dass man dann weniger Sport macht, sich schämt, ein negatives Selbstgefühl entwickelt, gerade bei einer Stigmatisierung in unserer Gesellschaft. Frust, Stress, schlechter Schlaf etc. führen dann wieder zur reduzierten Aufmerksamkeit und Konzentration, zu einer geringeren Leistungsfähigkeit. Deshalb hat es aber umgekehrt sehr, sehr wichtig, dass Ärzte bei einer Adipositas auf ADS screenen. Insbesondere, wenn zahlreiche Versuche zur Gewichtsreduktion schon gescheitert sind. Die Adipose steht oftmals dabei so sehr im Vordergrund, die ADS wird überdeckt oder dann auch übersehen. Was ich in der Praxis oft auch sehe, eine vorbestehende, so leichte oder unterschwellige ADS wird durch die Adipositas im Jugendalter verstärkt, sodass die diagnostische Schwelle erst jetzt in der Adoleszenz überschritten wird. Unter Fachleuten spricht man von sogenannter Subthreshold Disease. Und mehr als ein Drittel aller adipösen Menschen leiden gleichzeitig an einer ADS und es sollte allemal für ein Screening reichen.
Okay.
Außerdem die Maßnahmen zur Gewichtsreduktion, wie eine Änderung des Essverhaltens, mehr Sport machen, sind oft nur unter einer ausreichenden ADS-Therapie erfolgreich, was übrigens für viele körperliche Erkrankungen gilt. Ich empfehle abschließend deshalb noch, bei der Überlappung körperlicher Erkrankungen wie der Adipositas mit psychischen Störungen wie der ADS eine enge Kooperation der unterschiedlichen Fachdisziplinen, also Hausarzt mit Psychiater, Pädiater mit Kinder- und Jugendpsychiater zum Beispiel.
Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Punkt. Auch darüber haben wir schon gesprochen in unserer Podcast-Reihe. Die Zusammenarbeit, gerade auch natürlich die Transition, großes Thema beim Expertenrat, auch wenn dann die Betroffenen aus ihrer Praxis in die, in Anführungsstrichen, Erwachsenenmedizin übergehen. Da noch zurückzuschauen.
Ja, genau.
Eine große Aufgabe, die sich Ihnen da stellt in der Betreuung der Betroffenen, aber eine, die sich lohnt. Denn Sie haben ja ausskizziert, wohin das läuft. Und hier aufmerksam zu sein und präventiv zu denken, ist, glaube ich, enorm wichtig. Es hilft den Betroffenen, es hilft den Angehörigen natürlich und es hilft einfach, da aus diesem Teufelskreis rauszukommen.
Ja.
Dr. Wolfgang Kühm, vielen, vielen Dank. Erstens für Ihr Engagement im Kontext Ihrer PatientInnen und danke für Ihre Zeit und Ihre Expertise hier im Podcast.
Ja, danke auch an Sie für den tollen Podcast, für die tolle Podcast-Serie, die ich selbst abonniert habe und weiterhin viel, viel Erfolg.
Das ist natürlich ein Riesenkompliment, wenn unsere Gäste unserem Podcast folgen. Und ich lade Sie ein, tun Sie es Dr. Kühm doch gleich. Wenn Sie mögen, dann abonnieren Sie unsere Sendung. Der Vorteil, Ihnen entgeht keine der neuen Ausgaben. Und natürlich freut sich das gesamte Team hinter ADHS, kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis, über eine positive Bewertung. Und damit machen Sie es auch anderen Interessierten leichter, diesen Podcast zu finden. Also, hoffentlich bis zur nächsten Ausgabe. Ich sage Tschüss, bis dahin.